2008, Anfang Januar. Noch eine schlaflose Nacht, wie jede seit dem verstörenden Ausgang der Wahlen. Aufgeschreckt von verschwommenen Gestalten, die durch düstere Träume von Unruhen und Aufstand spuken.
Wenn Nachbarn zu Feinden werden. Die Politik der Gewalt in Kenia. Feature von Lorenz Rollhäuser.
3 Uhr nachts. Ein rotgescheckter Kater springt auf mein Bett, streckt sich wild und zart. Ich bilde mir ein, dass sein rhythmisches Atmen Frieden bringt. Tiere haben ein Gespür für Angst. Manche, wie dieses, versuchen sie zu lindern.
Die junge Autorin Alison Ojani Uwor beschreibt die Panik, die das Land nach der Stimmabgabe erfasst. Während die Wahlkommission 3 lange Tage beharrlich schweigt, entladen sich Anspannung und Unmut an vielen Orten bereits in Gewalt. Erst am Abend des 3. Tages lässt sich der amtierende Präsident Mwai Kibaki, ein Kikuyu, hastig zum Wahlsieger erklären.
I thank all of you for the trust you have bestowed upon me in renewing my mandate, which I accept with sincere gratitude and humility.
Ich danke Ihnen allen dafür, mir mit der Erneuerung meines Mandats, das ich mit aufrichtiger Dankbarkeit und Bescheidenheit annehme, das Vertrauen ausgesprochen zu haben.
Weite Teile der Bevölkerung verstehen das als Kriegserklärung der Kikuyu an alle anderen Ethnien.
SMS an alle Kenianer. Die Kikuyu haben die Zukunft unserer Kinder gestohlen. Zeigt ihnen die einzige Sprache, die sie verstehen. Gewalt.
Water cannon turned on unarmed protesters.
Die Vergeltung ist gut organisiert und trifft Kikuyu überall dort, wo sie als Minderheit leben. In Kisumu, einer Großstadt am Victoriasee und Zentrum der Opposition um Raila Odinga, zerstört ein wütender Mob Häuser und Geschäfte von Kikuyus. An der Küste und in manchen Teilen Nairobis geschieht Ähnliches. Im Rift Valley, der größten Provinz, die sich über den ganzen Westen und Nordwesten Kenias erstreckt, ziehen sich die Pogrome über Wochen hin. Das Ergebnis? Über 1000 Tote, Zehntausende vergewaltigter Frauen, 350.000 Vertriebene, ein traumatisiertes Land. Ein Dreivierteljahr später, am Ortsrand von Nakuru, einer Großstadt im südlichen Rift Valley, 150 Kilometer nordwestlich von Nairobi. Verblichene Zelte in langen Reihen auf dem nackten Berghang. Dazwischen offene Kochstellen, Mütter, Kinder. Wäsche trocknet auf dürren Büschen, ein paar Kühe durchstöbern Abfallhaufen. Der Ausnahmezustand ist Alltag. Am Rande der staubigen Piste, die ins Camp führt, stehen 3 Armeelastwagen bereit. Matratzen, Säcke und Bündel stapeln sich auf den Ladeflächen. Davor eine Traube Menschen. Abschied nehmen. Ein junger Mann mit Megafon verkündet die Zielorte. Molo, Kericho, Eldoret. Orte im Rift Valley. Täglich werden Flüchtlinge aus dem Lager in ihre Heimat zurückgekarrt. Das Camp entstand im Januar 2008 und hatte bald an die 20.000 Bewohner. Jetzt sind es weniger als die Hälfte. Die Regierung macht Druck. Sie hat dem Roten Kreuz die Lagerleitung entzogen und Operation Rudi Nyumbani ausgerufen. Operation Heimkehr. 10.000 kenianische Schilling, also 100 Euro pro Familie, sollen die Flüchtlinge in kleinere Transitcamps locken, die überall an den Herkunftsorten errichtet wurden. Die Flüchtlinge, so der Gedanke, sollten sich mit der Feldarbeit auf dem eigenen Land über kurz oder lang wieder selbst versorgen. Doch nun scheint es der Regierung mehr darum zu gehen, die Flüchtlinge aus dem Blickfeld verschwinden zu lassen. Denjenigen, die sich noch immer weigern, die LKWs zu besteigen, werden die Essensrationen zusammengestrichen und immer häufiger wird auch das Wasser abgestellt. Wer seine Stimme erhebt, muss mit Repressalien rechnen. Trotzdem wollen viele das Lager nicht verlassen.
I'm from Burnt Forest.
Ich bin aus Burnt Forest.
I cannot go back because my child.
Ich kann nicht zurück.
So when we were on that process, they were passing
bei meinen Kindern die zerhackten Leichen nicht aus dem Kopf gehen, über die wir flüchten mussten.
So they were passing on the blood.
Das ganze Blut.
So they were not going back. They say that.
Dahin wollen sie auf keinen Fall zurück.